Hallo, ah, es geht gleich. Ich warte immer ein bisschen, dass es auch gleich geht. Super. Schönen guten Morgen wünsche ich euch alle. Schön, euch zu sehen, euch in die Gesichter zu schauen. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Wir haben vor 3 Wochen, ich habe es nachgezählt, Ostern gefeiert. So schnell ist schon wieder her. Aber ich habe gemerkt, in der Erzählung, in der Ostergeschichte, da gibt es ja so viel zu entdecken. Eigentlich reicht da ein Sonntag gar nicht, über Ostern zu sprechen und sich darüber Gedanken zu machen, weil da so viele grundlegende Dinge einfach sind für unseren Glauben. Allein, dass Jesus auferstanden ist, das ist schon die Grundlage von allem, dass Jesus lebt. Und deswegen möchte ich heute mit euch nochmal zu einer Ostererzählung aus der Bibel zurückkehren, auch wenn Ostern schon vorbei ist, aber das macht euch ja allen nichts aus. Und es ist eine Stelle aus dem Johannesevangelium, die mich sehr ermutigt hat. So, wir haben den ersten Ostersonntag, den es überhaupt gab, und es war ein wirklich sehr besonderer Tag. Und ich weiß nicht, ob ihr euch so hineinversetzen könnt in die Jünger, wie denen es wohl gegangen ist an dem Ostersonntag. Weil erstmal fing der Sonntag ja nicht fröhlich für sie an, sondern sie hatten noch die Gedanken vom Karfreitag, von der Kreuzigung. Und ich könnte mir vorstellen, dass an diesem Tag ihre Gefühle total Achterbahn gefahren sind. Ich glaube, die haben alles durchlebt, was es so an Gefühlen gibt. Sie waren zuerst mal total verängstigt, total durcheinander, orientierungslos. Sie wussten nicht, wie es weiter, sie hatten auch weitergeht, sie hatten ja auch noch gar keine Zeit, um das so alles zu verarbeiten, was überhaupt passiert war. Und dann ist dieser Ostermorgen und plötzlich kommt auch noch die Maria und sagt, das Grab ist leer. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, das konnte kein Mensch zu dieser Zeit verstehen, was denn da passiert gewesen ist und was da passiert ist. Und wir steigen jetzt ein in Johannes 20, ab Vers 19 und wir sind jetzt am Osterabend. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Und heute wollen wir mal schauen, was wir alles da in diesem Text entdecken. Da steckt so viel drin. Ich werde am Schluss nicht mehr auf alles eingehen können, aber das ist so unser Ausgangsbibeltext, den wir uns heute mal anschauen wollen. Und da steckt so viel drin. So, wir sind erstmal bei den Jüngern. Was machen die denn? Also es ist, wie gesagt, dieser Abend von Ostersonntag. Der erste Tag der Woche ist der Sonntag. Und morgens entdeckten eben die Frauen das leere Grab. Petrus und Johannes sind dann ja auch hin. So, und einige haben schon auch erzählt, sie sind Jesus begegnet und so, aber ich glaube, das war alles noch so schwammig. Sie wussten nicht so richtig, was soll das denn jetzt alles so und wo ist Jesus jetzt auf einmal hin und wie sollen wir jetzt weitermachen? Also ich denke, richtig angekommen, dass Jesus auferstanden ist, ist irgendwie noch nicht so richtig. Ich glaube, da braucht man ein bisschen Zeit, um das überhaupt zu verstehen, wenn sowas Übernatürliches geschieht. So, wir haben also diese 10 Männer, es waren ja 12 Jünger, Judas, der war ja schon sozusagen weg von der Jüngerschaft, eine sehr dramatische Geschichte. Und wir lesen auch nachher, dass Thomas nicht dabei war. Also 10 Männer, die verstecken sich aus Angst. So, ob noch die anderen dabei, Frauen oder was, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, die Jünger treffen sich hier zusammen oder verstecken sich, weil sie Angst haben. Und interessant finde ich es ja auch, dass nach der Gefangennahme, Jesus wurde ja gefangen genommen im Garten Gethsemane, und da lesen wir eigentlich hier das erste Mal wieder von diesen ganzen Jüngern, weil irgendwie waren sie bis dahin weg. Ne? Als Jesus gefangen genommen wurde, dann liefen alle Jünger davon. Die Jünger, die Jesus berufen hatte als seine Apostel, die liefen weg. Petrus, das wissen wir, und auch andere Jünger, die sind ihm zwar noch gefolgt, aber ja auch nur kurzfristig. Und Petrus ist dann wieder auch, hat sich zurückgezogen. Auch am Kreuz lesen wir nur von den Frauen und von Johannes. Also da waren auch nicht alle versammelt. Und auch, das ist mir dann auch wieder aufgefallen, den Leichnam von Jesu haben auch noch nicht mal die 11 Jünger abgenommen. Das waren auch zwei andere. Es waren auch Jünger, die Jesus nachgefolgt haben, aber eher so im Geheimen. Das waren aber auch nicht die starken 11 Jünger. So, also das erste Mal, wo wir von dieser Jüngerschar lesen, ist jetzt in diesem Bibeltext. Und wir sehen auch den Grund. Wir hatten einfach Angst. Sie hatten Angst. Sie haben sich zurückgezogen, verkrochen, einfach versteckt. Und es ist ja auch ganz natürlich, sie hatten Angst, sie wussten, was mit Jesus geschehen war und hatten Angst, es passiert uns das auch. Ganz menschlich, ganz natürlich. Und irgendwie ermutigt mich die Tatsache schon, dass diese Männer, ne, die nachher die Apostel werden, die Gemeinden gründen, dass die auch nur Menschen waren und sich aus Angst versteckt haben. Aber tatsächlich haben sie eine Sache schon mal richtig gemacht. Nämlich sie haben sich gemeinsam versteckt. Ist schon mal besser als alleine. Schon mal besser als alleine. Sie haben irgendwie trotzdem die Gemeinschaft untereinander gesucht. Vielleicht hatten sie ja auch noch den Ausspruch von Jesus im Ohr, naja, wo zwei oder drei zusammen sind, dann ist Gott irgendwie mitten unter uns, wir wissen nicht so richtig wie, aber irgendwie haben sie doch die Gemeinschaft untereinander gebraucht. So, und was macht jetzt Jesus? Jesus erscheint einfach. Plötzlich, in ihre Angst, steht plötzlich Jesus da. Jesus kommt in ihre Angst und in ihren Unfrieden und ist einfach da. Sie hatten die Türen fest verriegelt, fest verschlossen. Sie hatten alles dafür getan, dass wirklich nichts ins Haus kommt. Niemand und nichts. Aber für Jesus war das Gott sei Dank kein Hindernis. Ich weiß nicht, ob er irgendwie durch die Wand gekommen ist oder plötzlich einfach erschienen ist, das wissen wir nicht. Aber für Jesus waren keine Hauswände ein Hindernis. Und es sind auch nicht unsere inneren Schutzwände, die wir vielleicht manchmal haben. Für Jesus ist es kein Hindernis. Er kann sie ohne Probleme überwinden. Und in dieser Geschichte klopft Jesus auch nicht vorher an. Er fragt nicht erst, ja, Entschuldigung, kann ich vielleicht reinkommen? Passt es gerade? Er weiß, dass es absolut notwendig ist, dass er ohne Erlaubnis erscheint. Und ich habe dann natürlich gleich so im Kopf, naja, Moment mal, wir predigen immer so ganz, naja Gott, Jesus klopft ja an. Ne? Wir haben da so die Bibelstelle aus der Offenbarung im Kopf, ne? Ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit ihm. Und ich habe mich so gefragt, wieso macht das Jesus nicht? Jesus, sagen immer, ja, Jesus ist so ein Gentleman, der fragt immer vorher und so. Aber ich glaube, dass in dieser Bibelstelle aus der Offenbarung, und das macht es auch interessant, dass Jesus da klopft, weil um was geht's denn da? Da geht es darum, eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen und kompromisslos ihm nachzufolgen. Ja, in diesem Zusammenhang lesen wir, ihr seid weder kalt noch heiß und so weiter. Ne? Also wir sollen ganz Jesus nachfolgen, wir ohne Kompromisse. Und da braucht es einen klaren Schritt von uns. Da braucht es eine klare Entscheidung von uns und die müssen wir selber treffen, jeder Einzelne von uns. Dazu lädt Jesus ein, er klopft an, aber er tritt da nicht die Tür ein, sondern er lässt jedem die Entscheidung, weil er eben möchte, dass die Beziehung, die wir mit ihm führen, auf Freiwilligkeit beruht. Und nicht auf Zwang, weil er halt einfach mal so erscheint. So, hier ist die Situation eine andere, weil die Jünger total gelähmt sind vor Angst. Ich habe mir vorgestellt, wenn Jesus geklopft hätte, hätten sie überhaupt aufgemacht. Wahrscheinlich nicht. Sie hätten wahrscheinlich nicht die Tür aufgemacht. Wahrscheinlich hätten sie gedacht, da steht jemand anderes. Aber Jesus weiß ganz genau, wann was dran ist. So, wir sehen Jesus ganz oft in so verschiedenen Seiten. Er ist irgendwie einerseits so der sanfte, liebevolle und trotzdem ist er ganz klar, er ist heilig, er ist Gottes Sohn. Und ich glaube, dass Jesus ganz genau weiß, wann in welcher Situation was dran ist, wann, was, ja, wann wir was brauchen. Und da dürfen wir ihm vertrauen. Jesus kommt hier in die Angst der Jünger hinein und wir sehen eine deutliche Veränderung. Und nicht unbedingt die äußeren Umstände verändern sich, sondern in ihrem Herzen geschieht was. Weil, was passiert? Die Jünger freuen sich. Die Jünger freuen sich, als sie kapieren, da steht Jesus! Ah, was? Und Freude kommt. Und das hat auch etwas damit zu tun, was Jesus jetzt sagt. Also natürlich erstmal, dass er überhaupt erscheint, dass sie seine Wunden sehen, dass sie wissen, okay, es ist wirklich Jesus. Aber auch, was er sagt und was er dann tut. Zuallererst erscheint er und dann spricht er. Und er sagt diesen Satz, Friede sei mit euch. Und ihr habt gemerkt, nachher sagt das nochmal. Und wenn wir den Bibeltext weiterlesen, dann sagt das sogar nochmal. Nämlich nachher nochmal zu Thomas. Also das ist mal ganz entscheidend wohl in diesem Bibeltext, wenn wir die Bibel anschauen und Bibeltexte untersuchen. Das werden wir übrigens auch in meiner Kleingruppe machen. Ich will nochmal Werbung machen. Dann ist immer ganz interessant, welche Wörter kommen denn öfter vor in dem Bibeltext. Weil meistens hat das eine ganz entscheidende Bedeutung, was dieser Fokus von diesem Bibeltext ist. Also, wir sehen dreimal jetzt in unserem Bibelabschnitt, zweimal kommt dieser Ausspruch, Friede sei mit euch. Es gibt ja dieses hebräische Wort, kennt ihr alle für Friede, Shalom. Das war erstmal eine Art Begrüßungsformel, ne? Shalom. So, man hat sich Friede, Wohlergehen gewünscht, aber wenn Jesus jetzt damit nur Hallo gemeint hätte, hätte er, glaube ich, nochmal Hallo gesagt. Also das kann es nicht gewesen sein. Und Friede ist ja zuallererst einmal genau das Gegenteil von dem, was die Jünger gerade empfunden haben. Da war kein Friede, da war pure Angst. Und Jesus spricht hier Frieden in die Situation hinein. Interessant ist ja auch, was Jesus nicht sagt. Was hätte er denn noch sagen können? Wenn das erste Mal auf diese ängstlichen Jünger, die ihn verlassen haben, die da ewige Freundschaft geschworen haben und nachher stirbt er sozusagen allein am Kreuz, was hätte er denn da noch sagen können? Der Norbert sieht schon. Ja, was seid ihr für Loser? Oder, ja, Leute, wo wart ihr denn? Also es hätte ja auch nur so mit dem Zwinkern auch noch sein können. Oder, ja Mensch, was war los? Also mir wären da ganz viele Sachen eingefallen, was Jesus denn hätte oder was ich gesagt hätte. Aber Jesus macht den Jüngern gar keine Vorwürfe. Er setzt nicht an ihren Fehlern an. Wir wissen, nachher gibt es dieses Gespräch mit Petrus und so. Also das Johannesevangelium ist echt Gold wert, das müsst ihr mal nochmal durchlesen da. Also er spricht es ja da schon irgendwie so an, also Jesus wischt da ja auch nicht drüber, ach passt schon, war da halt nicht da. So, er geht da ja schon nochmal ans Eingemachte, aber er weiß auch hier den richtigen Zeitpunkt. Er weiß, die Jünger sind jetzt gerade voller Angst, die brauchen jetzt erstmal seinen Frieden. Und wenn wir uns auch schauen, wer denn hier überhaupt spricht, Jesus spricht. Es ist der Auferstandene, der Sieger über den Tod, der Überwinder. Über ihn wurde vorausgesagt in Jesaja 9, dass er der Fürst des Friedens ist. Und der Fürst heißt sowas wie der Befehlshaber, derjenige, der über den Frieden bestimmt, der über ihn den Frieden herrscht. Und der sagt, Friede sei mit euch. Weil er genau die richtige Person ist, das überhaupt auszusprechen. Und wenn wir wissen, wenn Gott spricht, dann hat dies eine Auswirkung und eine immense Auswirkung. Das sehen wir schon in der Schöpfung. Alles war dunkel, alles war wüst und leer und Gott spricht, es werde Licht. Und es war Licht. Ganz einfach. Und Jesus spricht, Friede sei mit euch. Friede war. Jesus hat die Kraft, etwas zu sprechen und es geschieht. So, und jetzt kommen wir zu diesem Ausspruch, Friede sei mit euch. Im Johannesevangelium lesen wir auch einige Kapitel schon davor, dass Jesus über diesen Frieden spricht. Und zwar lesen wir in Johannes 14, da sagt Jesus Folgendes, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Jesus sagt hier in diesem Bibelvers, dass es zwei verschiedene Frieden gibt. Wohl. Einmal den Frieden, den Jesus gibt, und einmal den Frieden, den die Welt gibt. So, ich glaube, dass wir in der Zeit sind, alle sehnen sich nach Frieden, oder? Ich glaube, es gibt keinen, der keinen Frieden will. So, jeder sehnt sich nach Frieden. Und wahrscheinlich sehen sich die meisten Menschen gerade nach diesem weltlichen Frieden. Nämlich, was ist der weltliche Frieden? Der weltliche Frieden, wenn du das googelst, was Frieden ist, meistens Abwesenheit von Krieg. So, das ist Frieden. Abwesenheit von Krieg und Leid. Es ist, beschreibt ein friedliches Miteinander ohne Kämpfe. Aber es ist einfach ein Friede, der sehr fragil ist, der sehr unsicher ist, wo man nicht weiß, okay, dann kaum einer, ja, der fängt dann wieder an, dann ist schon wieder kein Frieden. So, also es ist ein Frieden, der ist mal vorhanden und mal nicht, der ist sehr unbeständig. Das ist ein äußerer Frieden. Nämlich die äußeren Umstände bestimmen über den Frieden. Wenn äußerlich alles stimmt, dann ist Friede. Ansonsten fehlt er oder er ist nicht im vollen Umfang da. Den Frieden, den Jesus seinen Jüngern schenkt, ist aber ein anderer Frieden. Es ist kein nur äußerer Frieden. Und mir ist da die Bibelstelle eingefallen, wo Paulus was ganz Interessantes schreibt in Philipper 4. Wollen wir mal reingehen. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Den letzten Vers, den kennt ihr gut, gell? Den haut man immer so raus, ja, ich bin fähig in Christus und irgendwie so, das davor vergisst man irgendwie. Es geht darum, naja, mal viel zu haben und mal auch nichts zu haben. Mit allem umgehen zu können. Der Frieden, den Jesus verspricht, ist ein Friede, der unabhängig ist von den äußeren Umständen. Aber es ist ein Frieden, der beständig ist, weil er eben nicht abhängig ist von Umständen, sondern abhängig ist von Gott, der beständig ist. Paulus schreibt davon, dass die Umstände um ihn herum eben nicht ausschlaggebend sind, ob er zufrieden ist. Haben wir auch zufrieden, ist auch wieder so ein Wort, da könnte man die Peggy drüber nachdenken mit zufrieden. Du magst doch so Wörter. Da haben wir auch dieses Frieden drin. Er weiß sich durch Christus gestärkt. Aber was ich auch gut finde, er fängt an mit, ich habe gelernt. Also irgendwie ist es so ein Lernprozess. Ich denke, es gibt immer wieder Dinge in unserem Leben, Situationen, Gefühle, die hochkommen, die können uns diesen Frieden einfach rauben. Also das ist einfach so. Wir sind wahrscheinlich nicht immer alle voller Frieden erfüllt. Zumindest wir fühlen uns eben nicht so. Es ist ein Lernen. Es ist ein immer wieder Ringen darum, ein Kampf. Früher hatte ich irgendwie so die Vorstellung, ja, wenn man nur weit genug im Glauben ist oder reif im Glauben ist, dann gibt es so Dinge, die hat man einfach verstanden und die laufen dann ohne Probleme durch. So, also einmal verstanden, ich muss mir keine Sorgen machen und dann machst du dir halt nie wieder Sorgen. Also ich weiß nicht, sind viele von euch viel länger im Glauben als ich, aber also momentan bin ich mehr auf den Trichter, es ist halt immer ein Lernprozess. So, wir sind immer Lernende, das bedeutet das Wort Jünger ja auch, ne? Wir bleiben immer Lernende und lernen immer dazu. Und wenn wir eine Situation gelernt haben, ja, da konnte ich jetzt echt Gott vertrauen und fürs Nächste weiß ich es dann, aber dann kommt die nächste Schwierigkeit und irgendwie müssen wir es dann wieder lernen und uns zurückerinnern, Gott war da und so. Vielleicht geht es euch ähnlich. Aber Jesus selbst kannte ja auch dieses Ringen um Gottes Willen, um diesen Kampf. Wir sehen es im Garten Gethsemane. Und ich glaube, deshalb erinnert er seine Jünger auch daran und auch uns durch sein Wort, was über allem steht, nämlich er selbst, er der Überwinder, der Herr über Leben und Tod. Johannes 16, Vers 33 lesen wir, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Und ich glaube, das sind so Dinge, die müssen wir uns immer wieder sagen, eben dann, gerade wenn es schwierig ist. Jesus schenkt Frieden, er hat die Welt überwunden. Und wie ist dieser Friede, den Gott gibt? Ich habe ja auch hier, ich habe heute viele Bibelverse, aber es macht euch gar nichts, weil Gottes Wort hat Kraft. So. Und ich lese euch jetzt mal vor, was das Neue Testament sagt über Frieden. Wie ist der Frieden, den Gott gibt? Epheser 2, ja, Christus selbst ist unser Frieden. Jesus selbst ist unser Frieden. Er ist unser Fundament, er ist der Friedensbringer, der Fürst des Friedens, der Herzenskenner. Philipper 4, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Ich glaube, wenn Gottes Frieden unser Herz erfüllt, dann, also manchmal wundere ich mich dann selber, weil ich denke, ja, es hat sich doch äußerlich gar nichts verändert, aber das ist so dieses, ne? Es ist größer, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ich glaube, wir brauchen Bewahrung in unserem Kopf oder in unseren Gedanken. Wenn da einmal, du hast vorhin beim Gebet so schön unser Gedankenkarussell angeschuckt wird. Hui, also da kommen wir manchmal ganz schlecht raus. Aber Gottes Friede bewahrt unsere Gedanken und unsere Herzen. Ja, für Gottes Wahrheiten. Ich glaube, durch Gottes Frieden können wir geistlich gesund bleiben und an Jesus dranbleiben, weil es uns ruhig macht in ihm. Jesaja 9, ich habe noch eins aus dem Alten Testament. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Endlos, der Frieden Gottes ist endlos. Und Galater 5, Vers 22, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, haben wir es wieder? Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Bibelstelle ist ja auch ganz bekannt, da geht es um die Frucht des Geistes. Und da ist der Frieden auch ein Teil dieser Frucht, den der Geist Gottes in uns hervorbringt. Und dieses Bild von der Frucht ist ja ein ganz super Bild, ne? Weil eine Frucht entsteht in einer gesunden Pflanze. Nicht durch Anstrengung, dass die Pflanze sich und dann plopp, ist plötzlich der Apfel da, sondern Frucht entsteht durch Verbindung. Nicht durch Anstrengung, sondern durch Verbindung. Und so ist es im Geistlichen auch. Frucht entsteht nicht durch Anstrengung, dass wir uns ganz doll anstrengen, jetzt ganz fromm zu sein. Sondern Frucht entsteht in Verbindung mit Gott, durch seinen Geist. Wenn wir mit Gott verbunden sind, dann entsteht Frucht eigentlich automatisch. Eigentlich automatisch. Deswegen soll unsere Anstrengung nicht sein, oh, ich muss jetzt ganz viel Frucht bringen. Sondern ganz nah zu dir, Jesus. So, und das andere kommt dann daraus. Wenn der Geist Gottes in unserem Leben regiert, hat dies eine Auswirkung. Es passiert etwas, es entsteht etwas, einfach weil wir mit Jesus verbunden sind. Haben wir auch in diesem Bild vom Weinstock und den Reben. Und zwar nicht aus uns heraus, sondern Gott lässt es in uns wachsen. Also der Geist Gottes bewirkt in uns diesen Frieden, der eben nicht von dieser Welt kommt, sondern von Gott. Wir können ihn nicht aus uns selbst heraus produzieren. Ich glaube, wenn wir uns, je mehr wir uns Gott ausliefern und seinem Geist und sagen, Herr, du sollst bestimmen, ich will mit dir zusammenleben, ich will dir nachfolgen, desto mehr wird Frieden in unseren Herzen regieren. Es ist einfach etwas, was aus natürlicher Weise heraus entsteht. So, und jetzt haben wir hier aber auch noch einen anderen Aspekt, nämlich, ich habe es euch orange markiert, der Heilige Geist. Den finden wir nämlich auch in unserem Ausgangsbibeltext. Da passiert nämlich was ganz, witzig würde ich jetzt nicht sagen, aber Interessantes. Nämlich, wir haben vorher gelesen, da heißt es, jetzt müssen wir nochmal hier zurückblättern, da macht ja Jesus was, nämlich er hauchte sie an, dann hauchte er sie an und sprach, empfangt Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob er so richtig so gemacht hat oder wie er das gemacht hat. Aber es ist ja eine ganz interessante eine Stelle, weil wir denken so, wie die empfangen jetzt den Heiligen Geist. Das passiert doch an Pfingsten. Also ich glaube, da kann man sich auch bestimmt ganz viele Gedanken drüber machen. Ich sage jetzt mal so, meine Interpretation ist, dass Jesus hier so einen Vorgeschmack gibt auf das, was an Pfingsten geschehen wird. Und er weist sie nochmal dahin, der Heilige Geist wird kommen. So, der Heilige Geist ist derjenige, der auf der Erde bleiben wird, wenn ich zum Vater in den Himmel gehen werde. Und das Anhauchen, was Jesus da macht, das erinnert nämlich nur auch nochmal an die Schöpfung. Ne, nicht nur dieses Sprechen, dass Jesus was ausspricht und es geschieht, sondern auch das Anhauchen. Sehen wir auch in der Schöpfungsgeschichte, wie Gott den Menschen erschafft und wie er ihn anhaucht oder ihm den Atem des Lebens gibt. Und so etwas Ähnliches passiert hier irgendwie auch. Ja? Jesus haucht sie an, empfangt Heiligen Geist und sie wissen, okay, wir können nur leben durch den Geist Gottes. Wir können geistlich nur leben durch den Heiligen Geist. Als Jesus in Johannes 14, die Stelle, die wir vorhin gelesen haben, mit diesem, ich lasse euch ein Geschenk zurück und so weiter, geht es nämlich auch um den Heiligen Geist in diesem Zusammenhang. Also dieser Heilige Geist und Frieden, das ist absolut miteinander verknüpft. Er redet davon, dass Jesus, also dass er die Erde verlassen wird, aber seinen Heiligen Geist schicken wird. Da wollen wir auch nochmal reinspringen. Jetzt muss arg springen, Johannes 14, 16. Ja, super. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Ich habe das diese Woche gelesen und das hat mich so ermutigt, dieses nie verlassen wird. Da, natürlich weiß ich das vorher, wusste ich das vorher schon, aber irgendwie, ja, es stimmt, Gott, sein Heiliger Geist ist hier auf der Erde und er wird uns nie verlassen. Niemals, egal was passieren wird, er wird uns nie verlassen. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Also er ist nicht nur bei uns, sondern in uns. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich werde zu euch kommen. Ist es nicht ein Riesengeschenk, das Jesus uns gemacht hat? Gott ist nicht irgendwo im Himmel nur und regiert von da und Jesus sitzt neben mir und an seiner Rechten. Und er ist durch seinen Geist bei uns, ganz nah bei uns, sogar in uns. Er weiß, wie es uns geht und er möchte uns ausfüllen mit seiner Kraft und mit seinem Frieden. Und in Vers 26 heißt es dann noch, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Oh, so gut. So gut ist, wenn wir den Heiligen Geist haben, dass er uns erinnert, was Jesus gesagt hat. Und zwar nicht nur so kopfmäßig, na, da können wir uns vielleicht manchmal selber erinnern, aber in unseren Herzen, dass es auch wirklich ankommt. Gott ist durch seinen Geist bei uns. Er wird uns zu keinem Zeitpunkt verlassen. Er lehrt uns, er erinnert uns an alles, was Jesus sagt. Und dazu haben wir die Bibel und da brauchen wir auch Gottes Geist, dass wir es verstehen. Wenn wir Gottes Geist mehr Raum geben, dann wird der Friede in uns größer werden. Und dann haben wir noch einen anderen Aspekt in unserem Ausgangsbibeltext. Jetzt, Franz, kannst du vielleicht nochmal zurückspringen auf, ja, also ganz zurück, den ersten Bibeltext überhaupt in der Präsentation. Ja, und zwar sehen wir dann unterer Abstand, da haben wir das Hauchen und davor, ich springe jetzt ein bisschen zurück, sagt er, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ist auch was ganz Wichtiges in diesem Text, weil es geht Jesus nicht nur, dass es den Jüngern wieder richtig gut geht, dass sie mit Frieden erfüllt sind und sich freuen, sondern er gibt ihnen Auftrag. Er gibt ihnen Auftrag und es ist ja auch krass, dass Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat. Also das ist ja schon eine Dimension, der Vater schickt seinen Sohn auf die Erde mit einer mit einem Auftrag, mit einer Autorität, und genauso sendet jetzt Jesus uns mit diesem Auftrag. Und dazu brauchen wir eben auch den Heiligen Geist. Und deswegen, was sehen wir ja so schön an Pfingsten? Der Heilige Geist kommt und die Jünger legen los. Oder, Petrus? Kein Problem, vor vielen Leuten zu sprechen. Er predigt einfach. Und 3000 Menschen bekehren sich. Also, es passiert etwas ganz Starkes hier. Und Jesus verknüpft es eben mit diesem Frieden und mit diesem Heiligen Geist. Und ich glaube, dass wenn wir Gottes Frieden empfangen, dann dürfen wir das nicht nur für uns behalten. So als Schatz, ach, eigentlich geht es uns gut und alle haben Angst um uns rum, ja, aber wir sind ja gerettet und ne, warten jetzt nur noch, dass Jesus uns abholt. Wir dürfen den Frieden Gottes, den wir empfangen haben, uns den gebrauchen, nicht nur, dass es uns gut geht, sondern auch anderen weitergeben und anderen Hoffnung machen und die Botschaft Jesu weitertragen. Oft ist es ja so, dass wenn wir Angst haben oder wenn wir uns Sorgen machen, dann drehen wir uns nur um uns selbst. So, das ist dann ganz schwierig, den anderen zu sehen, weil wir sind so mit uns selber beschäftigt. Aber ich glaube, wenn der Frieden Gottes uns erfüllt, dann können wir unseren Blick auch auf den anderen richten. So, ich komme zum Ende. Und ich habe jetzt noch ein paar ganz konkrete Hilfen. Und das ist voll, das wisst ihr alle, das könntet ihr euch jetzt alle selber dann nochmal sagen. Ich sage es trotzdem nochmal, was einem denn helfen kann, diesen Frieden Gottes in seinem Herzen groß werden zu lassen. So, was kann denn helfen? Wie erlebe ich diesen Frieden überhaupt? Ich spüre ihn ja gar nicht. So, ich mache mir doch Sorgen. Ich habe doch Angst, ich habe doch Herausforderungen. Wie erlebe ich den Frieden Gottes? Irgendwie kommt das bei mir nicht so einfach natürlich. So, wie kann das geschehen? Und das sind Sachen, Leute, das wisst ihr alle, ich sag's trotzdem. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst, oder? Ja, Gottes Wahrheiten lesen. Gottes Wahrheiten lesen. Und ich kenne es so gut, dass wenn ich mir Sorgen mache, und ich denke, ja, ich soll dann halt die Bibel lesen, aber ja, ich weiß ja schon, was da drin steht. Ich weiß es ja schon. Ich sag euch, es macht eine Auswirkung, wenn du es liest, und es macht manchmal noch mehr Auswirkung, wenn du es laut aussprichst. Wenn du es laut dir sagst, es passiert etwas, wenn du es tust, auch wenn du es theoretisch ja schon mal gehört hast. Es macht einfach einen Unterschied. Und genau das Gleiche mit Beten. Ich bete, ich und wir beten, glaube ich, ganz oft zum Stillen. So, oder in Gedanken, vielleicht geht es euch auch, gell? Da fängt man an zu beten in Gedanken und dann sind die Gedanken irgendwie ganz schnell woanders. Laut beten, also du musst ja nicht ganz laut beten jetzt, aber die Worte wirklich aussprechen, das macht was mit uns. Genauso, dass Gott spricht und etwas geschieht, unsere Worte haben genauso Kraft, dass etwas geschieht. Laut beten. Und wie beten wir? Oft beten wir ja, wenn wir uns Sorgen machen um irgendein Thema. Oh Herr, du kennst das Problem und es sieht so und so aus und dann ist ja noch das und das und das. Also wir umschreiben Gott so das Problem, so von allen Seiten. Und irgendwie wissen wir, Gott weiß das ja schon, aber irgendwie denken wir, wir müssen das nochmal so einhüllen von allen Seiten. Und oft geht es uns danach gar nicht besser. Ja, jetzt haben wir es Gott gesagt, jetzt warten wir halt mal ab. Es gibt diesen Postkartenspruch, erzähle Gott nicht, wie groß dein Problem ist, sondern erzähle dein Problem, wie groß dein Gott ist. Und ich merke auch bei mir selber, es macht einen Unterschied, wie ich bete. Ob ich Gott erstmal in seiner Größe preise und ihm sage, wie er ist. Und natürlich weiß Gott das, aber meine Seele hat es manchmal vergessen. Und ich lobe damit Gott und ich erinnere mich daran, wie Gott eigentlich ist. Und plötzlich ist mein Problem vielleicht gar nicht mehr so immens groß, wie es mir vorgestanden wurde. Ich weiß, Gott ist eh größer, Gott steht eh drüber. Gott weiß den Ausweg und es macht was mit meiner Seele. Ich wälze nicht nur die Sorge vor Gott, sondern ich weiß, dass er sich sorgt. Es heißt ja, alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn Gott sich sorgt, reicht es eigentlich an Sorge. Da müssen wir uns nicht mehr sorgen. So, wir wissen, Gott sorgt sich ja schon. Warum soll ich mich dann auch noch sorgen? Eigentlich macht er doch den Job. So, und ich glaube, das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Noch ein Tipp, Lobpreis. Ist eigentlich genau das Gleiche, ne? Gebet. Wenn es gute Lobpreislieder sind mit Gottes Wort, mit Gottes Wahrheiten. Und dann singt man sie auch noch. Ne? Also man spricht sie laut aus. Und Musik ist auch noch so ein Geschenk Gottes, was eigentlich einfach gut für unsere Seele ist. Und ein letzter Punkt, und dann haben wir die Grundpfeiler der Gemeinde eigentlich schon, Gemeinschaft. Dani hat es, glaube ich, letzte Woche gesagt, genau, in der Predigt. Manchmal sind es Dinge, die wissen wir selber eigentlich schon, aber die muss uns jemand anders nochmal sagen. Das macht manchmal einen Unterschied, wie wenn wir uns selber so dran erinnern, als wenn jemand anders uns nochmal ermutigt. Und wir brauchen die Gemeinschaft untereinander. So, wir, die Jünger haben sie gesucht, als sie Angst hatten. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir zusammen sind, wenn wir uns gemeinsam an Gottes Wort erinnern, an seine Zusagen und uns gegenseitig ermutigen. So, ich möchte am Schluss noch beten. Herr, ich danke dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast, dass du uns deinen Geist auf diese Erde geschickt hast, dass du mitten unter uns bist, dass du uns nie verlassen wirst, dass du in uns lebst, Herr. Und ich danke dir, dass unsere äußeren Umstände nichts mit deinem Frieden zu tun haben, auch nichts mit deinem Segen, Herr. Herr, du bist so viel größer als alles andere und wir können dir vertrauen, Herr. Und ich möchte wirklich beten, dass du deinen Frieden über uns aussprichst, Herr, und dein Geist über uns, ja, anhaust, dass wir deinen Geist empfangen, Herr, und dass wir deine Kraft haben für jeden Tag. Herr, ich danke dir, dass du jeden kennst und bei jedem bist und jeden auch weiterführen möchtest darin. Danke, dass wir uns auch gegenseitig erinnern und ermutigen dürfen und stärkt unsere Gemeinschaft untereinander, dass wir ja so leben, wie du es möchtest in dieser Zeit. Amen.